Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite, von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Bevor wir jetzt mit der Predigt anfangen und mein Predigtthema lautet das Wunder des Glaubens. Als ich zu Hause saß und dann noch einmal über die Predigt drüber geschaut hatte, habe ich gesagt, das reicht nicht. Deswegen gehen wir auch heute noch das Geheimnis des Glaubens nochmal durch. Ich habe für uns sechs relativ kurze Punkte mitgebracht. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke für diese Zusammenkunft. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns jetzt auch zuhörst, dass du da bist, dass du durch dein Wort wirkst, Herr, in uns, aber auch durch uns. Herr, ich bitte dich jetzt auch für diese Zeit, für diese Predigt, schenke mir das rechte Wort, öffne uns die Augen, die Ohren und das Herz, sodass wir verstehen, was du von uns willst, dass wir etwas näher zu dir kommen. Herr, hab Dank, dass du ein allmächtiger Gott bist, dass du der Anfang und das Ende bist. Und das erbitten wir und beten wir in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, fangen wir an. Der Verfasser des Psalms 119 betet zu Gott: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Wisst ihr, viele Menschen sehen überhaupt keine Wunder mehr. Aber wenn uns die Augen geöffnet werden, dann können wir Wunder über Wunder über Wunder sehen. Und eins der größten Wunder, das uns Gott vor Augen stellt, ist das Wunder des Glaubens. Das Wunder, dass ein Mensch, ein Vergänglicher, ein Nichtiger, ein Sündiger und ein ungläubiger Mensch auf einmal glauben darf, aber auch kann. Das ist ein Wunder. Dass er im Glauben dann auch Halt findet und nicht enttäuscht wird. Das ist auch ein Wunder. Das Wunder des Glaubens offenbart sich in einer ganzen Welt voller Wunder. Und es gibt noch Wunder. Und wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, aufgrund der vorangegangenen Verse, die heute in der Schriftlesung vorgelesen worden sind. Und der erste Punkt, den ich für uns heute mitgebracht habe, ist: Der Glaubende findet Rettung seiner Seele. Durch den Glauben hielt er das Passah und ließ die Pfosten mit Blut bestreichen, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht töten sollte. Wisst ihr, in jener Nacht ging der Verderber, in manchen Übersetzungen, also auch in meiner Übersetzung, wird von einem Würger gesprochen, in Ägypten von Haus zu Haus und tötete die Erstgeborenen. In jedem Haus verlangte er den Erstgeborenen. Er ging nur vorüber an den Häusern derer, die glaubten, die im Glauben das Passah feierten und Pfosten ihre Pfosten mit Blut beschmierten. Das heißt, die das erste Passahfest feierten, die das Passahlamm schlachteten und im Glauben an die Retterkraft des Blutes des verheißenen Messias. Wisst ihr, solch ein Verderber, solch ein Würger geht auch durch unser Land, von Haus zu Haus und fordert seine Opfer. Oft nicht nur eins oder zwei oder drei, oftmals sogar die ganze Familie. Und nun meine ich nicht, was der normale Mensch als allererstes denkt, den Tod. Denn der Tod ist nicht das Schlimmste, was uns erwarten kann. Wir müssen uns vor dem Gedanken freimachen, dass der Tod das größte Unglück ist, was uns überhaupt passieren kann. Was bedeutet denn der Tod für uns Gläubige? Nichts weiter als das Tor zur Herrlichkeit. An dem Tag, an dem ich meine Augen schließe, schlage ich sie auf in der Herrlichkeit Gottes. und für immer bei meinem Herrn zu bleiben. Wir sollten den Tod nicht nur bedauern, sondern auch Freude empfinden, wenn uns Gott dann auch abruft. Nein, der Tod ist nicht das Schlimmste, aber dass das Verderben durch unser Land, durch unsere Häuser geht und die Seelen der Menschen vergiftet und verdirbt. Das Schlimme ist, dass tagtäglich Tausende und Abertausende Menschen ihre Seele vergiften. Durch heimliche Schande, durch Ehebruch, durch Lüge, durch Diebstahl und vieles, vieles mehr. Wir können nicht alle in alle dunklen Geheimnisse reinschauen, aber wenn wir wüssten, wie viele, die sich kirchlich beerdigen lassen, zum ewigen Verderben beerdigt werden, würden wir uns wahrscheinlich sehr erschrecken. Die Verderbnis geht nur vorüber an den Häusern der Gläubigen, an den Häusern derer, die die Türpfosten mit Blut bestrichen haben, das heißt, die da glauben an das Blut Jesu Christi. Und das ist ein Wunder. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Der Gläubige kommt ans Ziel. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Wie wunderbar ist doch die Wanderung der Israeliten durch das Rote Meer. Wir waren jetzt einige Tage am Roten Meer und es war unvorstellbar, wenn du dir vorstellst, dass der Herr dieses Meer geteilt hatte und dass die Israeliten da sicher hindurchlaufen konnten. Also ich habe mich kaum ins Meer gewagt, ja. Also das war, also in der höchsten Not, wo es menschlich gesprochen gar kein Ausweg mehr gab, ließ Gott die tiefen Wasser des Roten Meeres sich teilen. Das Wasser stand wie eine Mauer und die Israeliten konnten trockenen Fußes hindurch. Die Ägypter, die versuchten ihnen zu folgen. Für sie war das lediglich ein Experiment. Und so ließ Gott die Wasser wieder zusammenschlagen und die Ägypter ertranken. Mit Scheinglauben geht man unter. Die Scheingläubigen, die gehen auch verloren. Und auch wir müssen durchs Rote Meer. Die Wasser der Trübsal und die Wasser der Anfechtung drohen uns oftmals selbst zu verschlingen, sodass wir mit David rufen dürfen: Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele. Ich versinke im tiefen Schlamm, da kein Grund ist. Ich bin im tiefen Wasser und die Flut will mich ertränken. Psalm 69, 2-3. Wisst ihr, im Wasser der Trübsal und der Anfechtung versinken Tausende und Abertausende Menschen. Schaut euch in dieser Welt um. Einer nach dem anderen versinkt in Not, in Hoffnungslosigkeit, in Desorientierung, in Identifikationsstörung, in Verbitterung, in Verzweiflung, im Strudel dieser Welt, in Weltfreuden, aber auch in Weltleiden, im zeitlichen, aber auch im ewigen Tod. Manche zappeln da noch ein bisschen in den Fluten, kämpfen noch eine Zeit lang gegen die Wellen an und versinken dann doch. Der Glaubende, und nur der Glaubende allein kommt ans Ziel. Nicht der, der den Kopf nicht hängen lässt und auf bessere Tage hofft. Er wird sich oftmals täuschen, sondern der Glaubende, der an den Herrn Jesus Christus Glaubende. Die Ägypter, die das Experiment des Glaubens nachzumachen versuchten, die aber den Herrn Jesus Christus nicht kennen und auch gar nicht kennen wollten und also in Wirklichkeit gar nicht gläubig sind, obwohl sie auch vom Glauben reden, die kommen um. Der an den Herrn Jesus Glaubende, der alleine kommt ans Ziel. Somit kommen wir auch zum dritten Punkt. Der Glaubende empfängt den Sieg. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Ist das nicht eine sonderbare Geschichte? Nebenbei gesagt, das ist die Lieblingsgeschichte meines Sohnes. Die Mauern der stark befestigten Stadt Jerichos stürzen plötzlich ein. Ohne Sprengung, ohne Angriff, ohne dass einer die Mauer überhaupt nur berührt hätte. Was hat sich da ereignet? Mein Sohn wüsste es, ein Posaunenchor ist um die Stadt gezogen. 7 Tage lang, jeden Tag einmal und am 7. Tag 7-mal. Aber hier kommt das Wunderbare. Der Posaunenchor zog auf den Befehl des Herrn. Dieser Posaunenchor war eine Menschenmenge voller Gläubiger. Auch wir befinden uns oftmals vor Städten und Festungen, die wir nicht einnehmen können. Wir wissen dann oft nicht, wie es weitergehen soll. All unsere Anstrengungen, diese eine Stadt zu erobern, sind umsonst. Der Feind, der wirkt übermächtig. Und all unsere Bemühungen führen dann zu einer Niederlage. Aber wisst ihr, da wo ein Mensch glaubt, da wird der Sieg errungen. Wo ein Mensch glaubt, da stürzen plötzlich alle Mauern ein. Wo ein Mensch glaubt, kann das Böse auch nichts mehr ausrichten. Da sind alle Anläufe des Widersachers vergeblich. Und im Glauben sind wir geborgen gegen Satan, Hölle und Welt. Wo ein Mensch glaubt, empfängt er den Sieg. Den Sieg über die Sünde, aber auch den Sieg über die Welt. Und erst im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 steht: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unser Glaube als Leistung oder aus unserer Kraft, sondern der Glaube an Jesus Christus und seiner Kraft. Der Glaubende empfängt den Sieg. Und bevor ich jetzt zu meinem nächsten Punkt komme, will ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass das 11. Kapitel des Hebräerbriefs meiner Meinung nach zu den herrlichsten Kapiteln der Heiligen Schrift gehört. Das ganze Kapitel handelt vom Glauben. Vom Glauben an den Messias, dem Sohn Gottes, vom Glauben an Jesus Christus. Wir können wunderbare Dinge aus diesem Kapitel für uns selbst mitnehmen. Wie zum Beispiel, wie betrachtet der Glaube die Welt? Denn der Glaube sieht alles in einem anderen Blickfeld. Wir hören von dem Segen des Glaubens, von der Gerechtigkeit des Glaubens, vom Leben im Glauben und Sterben im Glauben, vom Gehorsam des Glaubens und vieles, vieles mehr. Das hat alles uns der Apostel an zahlreichen Bibelstellen in diesem Kapitel veranschaulicht. Er könnte noch viele weitere Beispiele nennen, jedoch sagt er ja auch: Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simeon und Jephtha. Bei all dem, was gesagt worden ist und was noch zu sagen wäre, letztendlich bleibt der Glaube selbst ein Geheimnis. Das sind auf der einen Seite die Menschen, die im Glauben Taten getan haben und wunderbare Taten immer noch tun. Und auf der anderen Seite Menschen, die im Glauben in dieser Welt umgekommen sind und zum Gespött wurden. Aber beide Seiten haben doch geglaubt. Der Glaube beider war echt und ist echt. Wie können wir diesen Widerspruch verstehen? Und deswegen sprechen wir jetzt noch einmal ganz kurz von dem Geheimnis des Glaubens. Und zwar zunächst von dem Sieg des Glaubens, dann vom scheinbaren Unterliegen des Glaubens und dann vom ewigen und herrlichen Triumph des Glaubens. Der Glaube siegt. Und ich lese aus 1. Johannes 5, den 4. Vers. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wisst ihr, der Glaubende hat den Sieg. Das hat ein Gideon erfahren, der mit 300 Mann, ja, das große Heer der Midianiter in die Flucht geschlagen hat. Das hat ein Barak erfahren, der durch das Wort der Prophetin Deborah aufgerufen, den Kampf gegen die Feinde Israels aufnahm und einen wunderbaren Sieg errungen hat. Das hat ein Simson erfahren in seinen Kämpfen mit den Philistern und ein Jephtha im Streit gegen Ephraim. Das haben David und Samuel und die Propheten hundert- und tausendfach erfahren. Und das dürfen wir auch in unserem Leben erfahren. Wie oft hat uns der Herr den Sieg gegeben? Wie oft hat er uns geholfen in unserer Not? Aus wie vielen Gefahren oder Versuchungen hat er uns gnädig herausgeführt? Denken wir einmal über unser Leben nach. Wisst ihr, ich bin der Meinung, ein Christ lebt sein Leben mit dem Blick nach hinten. Wir sehen nicht, was vor uns liegt. Wir sehen nicht, welche Wunder der Herr für uns tut. Aber wir haben das alles erfahren. Wir können hinter uns schauen, auf unser Leben zurückschauen. Wo hat der Herr uns durchgetragen? Durch welche Krankheit? Durch welche Situation? Wie oft hat er uns genau das gegeben, was wir für unser Leben und für unsere Seele brauchen? Und das genau zur rechten Zeit. Und auch ihr habt viele, viele Glaubenserfahrungen gemacht. Aber bestimmt gerade in Zeiten der Not. Wie oft meinten wir, wir seien am Ende? Aber wir schauten auf den Herrn und er beschämte uns durch seine Hilfe und durch seine Gaben. Der Glaube hat den Sieg in der Welt. Und wisst ihr, wenn wir mehr Glauben hätten, das heißt, wenn wir mehr auf den Herrn schauen würden, würden wir noch ganz, ganz viele andere Erfahrungen in unserem Leben machen. Der Herr sagt, so ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge, rück fort von hier dorthin. Dann wird er fortrücken und euch wird nichts unmöglich sein. Wir würden erfahren, wie die Männer im feurigen Ofen, das Feuer uns auch gar nichts anhaben kann. Wir würden erfahren, wie Daniel in der Löwengrube, dass die Löwen ihren Mund gar nicht aufreißen können. Wir würden erfahren, dass die Feinde Israels ihre Waffen niederlegen und fliehen müssen. Wenn wir, liebe Geschwister, alle, die in Wahrheit dem Herrn anhören, wenn wir alle im Glauben zusammenhalten würden, statt uns oftmals um nichtige und unwesentliche Dinge zu streiten, statt immer nur unsere eigenen Sachen zu vertreten, wenn wir füreinander einstehen würden und gemeinsam den Kampf des Glaubens wagen würden, und da sage ich euch, da würden noch viel mehr Wunder zu sehen sein. Vielleicht sagt hier einer, ich bin zu schwach. Vielleicht gibt es auch einen, der sagt, wir alle sind zu schwach. Die Christen sind zu schwach. Aber gerade zu den Schwachen bekennt sich der Herr und nicht zu den Starken. Der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der Apostel Paulus sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 9. Der Glaube feiert herrliche Siege, gerade auch in seiner Schwachheit. Und doch, so kommen wir zu einem vorletzten Punkt, der Glaube unterliegt oft scheinbar. Wieder andere haben Spott und Geißelungen erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erlitten. Auch das gehört zur Glaubenswelt. Weiß einer, wie viele Apostel eines natürlichen Todes gestorben sind? Einer. Und wir hatten gestern Johannes Schürer bei uns, ein Missionar. Und er hat auch über dieses Thema gesprochen, auch über die Bibelstelle. Und da hat er was Faszinierendes gesagt. Der war in einer sehr alten Kirche, also aus dem 16. Jahrhundert noch. Und da hat er Gemälde gesehen. Gemälde gesehen von Johannes. Johannes wurde verbannt. Aber das heißt nicht, dass es nicht versucht worden ist, ihn auch umzubringen. Und die Gemälde zeigen, dass auch er versucht worden ist, mit heißem Öl übergossen zu werden und etc. etc. Also das ist interessant, sowas zu sehen. Aber nur ein einziger ist eines natürlichen Todes gestorben. Die Statistiken sagen, dass pro Jahr 171.000 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das heißt, umgerechnet pro Stunde zwischen 20 und 25 Christen. Das heißt, in diesem Gottesdienst, den wir jetzt abhalten, innerhalb einer Stunde, sind 20 bis 25 Geschwister von uns ermordet worden. Auch das gehört zur Welt des Glaubens. Und von Anfang an wurden die Christen verfolgt und verspottet. Es ging durch Spott, durch Geißelung, durch Ketten, durch Gefängnis. Sie müssten umherfliehen und umherirren in der Welt. Sie wurden gejagt von Ort zu Ort, von Land zu Land. Sie fanden in dieser Welt keine Heimat. Da glaubten sie eine Zeit lang, sich häuslich einzurichten, und schon wurden sie wieder verjagt. Ja, sie wurden gesteinigt. Und da denken wir an Stephanus. Sie wurden mit dem Schwert getötet oder anders umgebracht. Und wisst ihr, und es war häufig eine religiöse Welt, die die Boten Gottes quälte, verspottete, verfolgte oder tötete. Jerusalem, die religiöse kirchliche Stadt, tötete die Propheten. Wie der Herr Jesus selbst sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Matthäus 23. So wurde auch unser Herr und unser Heiland selbst nicht von Gottlosen ans Kreuz geschlagen, sondern von der kirchlichen Welt Jerusalems. Und so ist es bis auf den heutigen Tag. Die erbittertste Feindschaft gegen das Evangelium kommt meistens nicht von den Gottlosen, sondern aus den eigenen Reihen. Von solchen, die jahrelang das Evangelium gehört und sich der Botschaft zum Trotz nicht bekehrt haben. Und wundert ihr euch darüber? Ich nicht. Der Verräter Jesu war Judas, der 3 Jahre lang zu den Vertrautesten Jesu gezählt hat und jede Predigt von Jesus gehört hatte. Und so ist es auch heute. Und es ereignet sich dabei das Sonderbare, was uns absolut nicht gefallen will, dass der Glaubende dabei unter dem Ansturm der Welt zum Gespött wird. Der Glaubende hat bis jetzt kaum Erfolg in dieser Welt. Der Glaubende unterliegt sehr oft und die Welt spottet. Wo ist nun dein Gott? Er hat ja von Gott geredet, er hat ja Gott vertraut. Nun soll er ihm ja auch helfen. Und so unterliegt der Gläubige oft scheinbar, aber nur scheinbar. Denn, der letzte Punkt, der Glaubende triumphiert in Ewigkeit. Beide Seiten werden in diesem Bibelabschnitt als Glaubende hingestellt. Die den Erfolg im Leben haben und die, die zusammengebrochen sind. Die, die von herrlichen Siegen reden können und die, die leider von Niederlagen sprechen müssen. Die, die im Glauben über Höhen wandeln durften und die, die im Glauben durch Tiefen hindurch mussten und im Elend dieser Welt dann umkamen. Ja, beide. Auch die, die im Leben gescheitert sind. Die Schrift sagt, deren die Welt nicht wert war. Sie werden hier noch besonders hervorgehoben. Sie waren zu schade für diese verkehrte und gottlose Welt. Sie waren bestimmt für ein besseres Reich, für eine bessere Welt. In ihrem Leben wurde deutlich, dass ihre Heimat nicht hier ist, sondern anderswo. Dass ihr wahres Vaterland nicht auf der Erde, sondern im Himmel ist. Aber auch die anderen, die im Glauben Erfolg hatten, durften sich dieses Erfolges nur halb freuen. Die Gnadengaben, die ihnen auf dem Weg mitgegeben wurden, die Siege, die sie feiern durften, waren am Ende doch nur halbe Siege. Denn auch ihr Weg endete schließlich im Sterben. Und wenn sie hier im Leben sogar die wunderbare Erfahrung einer Auferstehung erleben durften, wie der Sohn der Witwe zu Sapat und der Sohn der Sunamiterin, wie der Jüngling zu Nain, die Tochter des Jairus, wie Lazarus, wie Tabea, wie Eutychus, auch sie mussten wieder sterben und damit bekunden, dass ihre Heimat nicht hier ist. Sie alle, die Glaubenden, die im Glauben Erfolg haben, und diejenigen, die im Glauben leiden müssen. Sie alle gehen einer neuen, einer besseren Welt entgegen. Sie warten auf die Vollendung. Sie warten auf den ewigen und herrlichen Triumph des Glaubens. Aber in jedem Fall, der Glaube siegt. Wir dürfen es erfahren im Glück. Wir dürfen es erfahren im Unglück. Wir dürfen es erfahren in unseren Glaubenserfahrungen. Wir dürfen es erfahren in unseren Niederlagen. Wir dürfen es erfahren in unserem Leben. Wir dürfen es auch erfahren im Sterben. Wir dürfen in jedem Fall schon hier in der Welt etwas vom Sieg erfahren und dürfen uns freuen mit einer unbändigen Freude auf den ewigen und den herrlichen Triumph des Glaubens in der Vollendung. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, danke. Danke für dieses Wort. Danke, dass wir ja Gewissheit haben, Herr, dass auf uns ein anderes Reich wartet, dass du auf uns wartest, Herr. Und so bitte ich dich ganz besonders, dass du uns die Herzen öffnest, dass du uns den Verstand öffnest, dass wir mitnehmen können in die neue Woche, dass wir die Wunder des Glaubens sehen können, Herr, dass wir darüber nachdenken, wie oft du doch an unserer Seite bist, dass du uns nicht verlässt, dass alles so geschieht, wie du es willst, zur rechten Zeit, zu deiner Zeit, Herr. Hab Dank jetzt für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben durften, und so bitte ich dich, dass du auch deinen Segen und deine gütige Hand über uns hältst, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Bewahre uns vor allem Übel und hilf uns dabei, die Liebe, die wir heute auch noch ein bisschen kennenlernen durften von dir, Herr, die Liebe mitzunehmen zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unseren Verwandten, zu all denjenigen, die dich nicht kennen, aber auch nicht kennen wollen, Herr. Hab Dank, dass du ein gütiger, gnädiger und großartiger Gott bist. Hab Dank, dass wir einen lebendigen Gott haben, Herr. Amen.